Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Ich freue mich, mit euch und Ihnen gemeinsam diesen Gottesdienst feiern zu dürfen, wenn auch auf etwas besondere Art und Weise. Und so beginnen wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir wollen jetzt das erste Lied singen. Der Text wird eingeblendet: Wie lieblich ist der Mein aus lauter Gottes Güte. Eins meiner Lieblingslieder. Der Wochenspruch für die vor uns liegende Woche steht in Johannes 12, Vers 32 und heißt: Christus spricht, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Heute ist der Sonntag Exaudi. Den Abschied von Jesus von seinen Jüngern beschreibt dieser Sonntag. Seit seiner Himmelfahrt ist Jesus nicht mehr sichtbar bei ihnen. Es liegen noch harte Tage vor ihnen. Doch Jesus lässt sie nicht allein. Auf andere Art wird er ihnen nahe sein, in ihrem Herzen, als nie versiegende Quelle der Kraft. Die Jünger wissen um die Verheißung des Geistes, aber sie haben ihn noch nicht erfahren. Sie leben in einer kaum erträglichen Spannung. Das Vergangene hat keine Bedeutung mehr und das Zukünftige noch keine Kraft. Die Gegenwart, in der sie machtlos sind, wird übermächtig und scheint sie zu fesseln. In diese Spannung hinein erklingt als Erinnerungsruf die Rede Jesu, in der er den Tröster, seinen Geist, verheißt. In einem neuen Geist werden sie Jesus erkennen. Das ist kein Ersatz für seine Anwesenheit, aber ein Trost. Und noch heute lebt dieser Geist in uns. Wo nach Gottes Willen gefragt wird, wo Liebe unser Handeln prägt, da wird er spürbar. Aber auch dort, wo wir verzagen, ist er uns tröstend nah, wo uns die Situationen im Leben manchmal den Hals zuschnüren, ist er da und lässt uns nicht allein. Und er bringt unsere Anliegen vor Gott. Und manchmal zeigt sich Gott dann auch da, wo wir ihn nie vermutet hätten. Ich will euch zu mir ziehen. Ihr sollt bei mir sein. Es wird gut werden. Du bekommst diese Kraft des Geistes Gottes, auch wenn du darauf warten musst, so wie die Jünger zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Es ist gut, dass du loslassen kannst. Du bekommst die Kraft. so viel, wie du brauchst. Du kannst dir jeden Morgen dein Kraftpaket von Gott abholen. Und wenn ich was aus meinem Leben sagen kann, dass das stimmt, dass es mir viel besser geht, wenn ich Gottes Kraftpaket in Anspruch nehme. Man darf es halt nicht liegen lassen, man muss es in Anspruch nehmen. Und das ist der Segen, mit dem man leben kann, auch in unsicheren Zeiten. Wir wollen beten. Danke, Vater im Himmel, dass diese Worte nicht nur einfache Zusagen sind. Nee, verkehrt. Danke, Vater im Himmel, dass diese Zusage nicht nur einfache Worte sind, sondern dass wir immer wieder ganz realistisch erleben dürfen, dass du deine Zusagen erfüllst, dass du wirklich bei uns bist. Danke für alle Kraft, mit der du uns jeden Tag neu beschenkst. Danke, dass es dein Ziel ist, dass wir bei dir sein sollen und dass du alles dafür eingesetzt hast, was nötig war und ist. Was ist das für eine Lebensaussicht? Danke, dass wir immer wieder um deinen Schutz und deine Hilfe, deine Nähe bitten dürfen. Ich lobe und preise dich, du großer Gott, und ich bete dich an. Amen. Wir singen jetzt noch das Lied Berge mich.
Seit wenigen Wochen haben die ersten Lockerungen der Einschränkungen, die wir durch die Corona-Krise erfahren mussten, begonnen. Wir haben wieder mehr Freiheiten als in der Zeit von Mitte März bis Ende April. Ich erlebe seit Beginn der Lockerungen zwei Reaktionen. Das zum einen die Freude darüber, dass die Menschen wieder mehr Freiheiten haben. Das zum anderen aber auch die Sorge darüber, dass die Menschen jetzt so unvorsichtig werden und dass es dann einen Rückschlag gibt. Insgesamt hat sich die Stimmung in der Bevölkerung seit März ohnehin verändert. Nach meinem Eindruck ist die Stimmung insgesamt gedrückter, trauriger und ernster als noch vor wenigen Monaten. Die Menschen sind nachdenklicher geworden. Da kommen schon mal Fragen auf, wie: Warum ist das jetzt alles so mit dem Coronavirus? Wozu soll das Ganze gut sein? Als Menschen, die auch Gott in ihr Leben einbeziehen, fragen wir vielleicht, was will Gott mit dieser Situation bewirken? Unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte in seiner Osteransprache: Die Pandemie zeigt uns, ja, wir sind verwundbar. Vielleicht haben wir zu lange geglaubt, dass wir unverwundbar sind, dass es immer nur schneller, höher, weitergeht. Aber das war ein Irrtum. Diesen Aussagen unseres Bundespräsidenten stimme ich voll und ganz zu. Es ist und bleibt aber eine menschliche Analyse. Sie sagt noch nichts aus über die Gedanken Gottes. Die Gefahr ist ja groß, dass man Gedanken, die man selbst für gut und richtig und schlüssig hält, zu Gottes Gedanken und Gottes Willen erklärt. Dann denkt man, das ist doch klar, das ist eine schlüssige Begründung, nur so kann es doch sein. Das müssen doch Gottes Gedanken sein. Nein, es kann auch ganz anders sein. Gottes Gedanken können auch ganz anders als unsere Gedanken sein. Gottes Gedanken können auch ganz anders sein als die Gedanken von Menschen, die es wirklich ernst meinen mit ihrem Glauben an Gott. Heute soll es um eine ganz alte Geschichte aus der Bibel gehen. Es ist eine ganz bekannte Geschichte. Es geht um den Turmbau zu Babel. Das ist auch so eine Geschichte, bei der auf den ersten Blick doch ganz klar und eindeutig der Wille Gottes erkennbar ist. Ob das auf den zweiten Blick immer noch so ist, ist die Frage. Lassen Sie uns die Geschichte vom Turmbau zu Babel mal betrachten. Lassen Sie uns dann mal schauen, was wir von dieser alten Geschichte für unsere heutige Situation lernen können. Ich lese aus 1. Mose Kapitel 11 die Verse 1 bis 9. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande Shinar und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel aus Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sehe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat aller Länder Sprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Wofür steht diese Geschichte vom Turmbau zu Babel? Diese Geschichte steht doch zunächst für den Größenwahn der Menschen. Diese Geschichte ist ein Paradebeispiel für menschliche Selbstüberschätzung. Lasst uns einen Turm bauen, der bis zum Himmel reicht. Was für eine Selbstüberschätzung! Auch in der heutigen Zeit, mit viel besserer Technik und mit viel besseren baulichen Möglichkeiten, wäre das genauso ein Größenwahn. Was die Menschen damals gemacht haben, war geradezu lächerlich. Ich habe mal gelernt, dass man in dieser Geschichte den Humor Gottes entdecken kann. Die Menschen wollen einen Turm bauen, der bis zum Himmel reicht. Und Gott muss erstmal herabfahren, um sich das anzugucken, was die Menschen da machen. Was für ein Hohn! Da fuhr der Herr hernieder, dass er sehe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. So rückt Gott auf humorvolle Weise die Größenverhältnisse zwischen ihm und den Menschen wieder zurecht. Wir werden die Geschichte vom Turmbau zu Babel, aber nicht gerecht, wenn wir sie nur auf den humoristischen Teil reduzieren. Ich möchte an dieser Stelle kurz die Ursache und die Wirkung des menschlichen Handelns und den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung erläutern. Die Ursache finden wir in Vers 4 des Textes. Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Es geht hier also nicht nur um einen Turm, sondern es geht um den Bau einer ganzen Stadt. Es geht nicht nur um den Größenwahn, der dadurch zum Ausdruck kommt, dass der Turm bis in den Himmel reichen soll und dass die Menschen sich einen Namen machen wollen. Es geht ja auch darum, dass die Menschen sich eine Stadt bauen wollen, um sich eine Sicherheit zu verschaffen. Sie wollen damit auch verhindern, dass sie zerstreut werden in alle Länder. Ursache für das Verhalten der Menschen ist damit nicht nur Größenwahn, sondern auch Angst. Sie haben Angst vor der Zerstreuung und wollen sich deshalb eine Sicherheit verschaffen. Die Wirkung ihres Handelns war genau das Gegenteil von dem, was die Menschen wollten. Sie wollten durch den Bau der Stadt und des Turms verhindern, dass sie zerstreut werden. Sie wurden aber zerstreut, weil sie die Stadt und den Turm gebaut haben. Sie haben also mit Ihrem Verhalten genau das Gegenteil von dem bewirkt, was Sie bewirken wollten. Bei der Suche nach dem Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung ist man bei dieser Geschichte ganz leicht bei einer schnellen Lösung. Die Leute waren größenwahnsinnig, also haben sie von Gott eins auf den Deckel bekommen. Recht so. Da braucht man noch gar nicht lange drüber nachzudenken. Aber Moment. Was ist denn mit der Angst der Menschen? Warum geht Gott denn darüber so hinweg? Vielleicht wog der Größenwahnsinn für Gottes Handeln stärker als die Angst? Vielleicht wollte Gott einfach ein Zeichen setzen? Vielleicht dachte Gott, wehret den Anfängen? Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Und schon ist man dabei zu spekulieren. So ist das häufig, wenn man Gründe für Gottes Handeln in der Welt sucht. Ein einfacher Zusammenhang ist nicht immer vorhanden. Im Neuen Testament gibt es eine Geschichte, in der Jesus bezogen auf einen Blindgeborenen gefragt wird, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Jesus antwortet, keiner von beiden hat gesündigt, sondern an ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Manchmal gibt es einen Zusammenhang zwischen unserem Tun und Gottes Handeln, manchmal auch nicht. Manchmal gibt es einen Zusammenhang zwischen einer bestehenden Situation und Gottes Handeln, manchmal auch nicht. Manchmal sind Zusammenhänge vorhanden, sie sind für uns aber einfach nicht erkennbar. Das Erkennen der Ursache von Gottes Handeln ist also manchmal gar nicht so einfach, wie wir das gerne hätten. Wenn wir heute überlegen, warum und wozu die Corona-Pandemie entstanden ist und was Gott damit bewirken wollte, sollten wir uns hüten vor allzu schnellen und allzu einfachen Antworten. Sie bergen die Gefahr, dass wir einfach unser Denken auf Gott übertragen. Wir denken ganz schnell, dass Gott ja nur so handeln kann, wie wir das denken. Ich glaube, dass Gott auch durch den Virus handelt. Er handelt nicht nur, indem er uns hilft, mit der ganzen Situation fertig zu werden, er handelt auch durch den Virus an sich. Nun kann ich leider die Frage nach dem Warum und Wozu nicht beantworten. Ich könnte es gerne und habe in den letzten Wochen wirklich viel über dieses Thema nachgedacht. Ich habe dabei durchaus auch positive Dinge entdeckt, wie zum Beispiel, dass die Menschen in unserem Lande wieder mehr beten. Das ist ein großartiger Nebeneffekt der ganzen Krise. Das wäre mir aber für eine Antwort auf die Frage nach dem Warum und Wozu zu dünn. Ich bin also davon überzeugt, dass Gott auch durch den Virus an sich handelt und dass er auch der Schöpfer des Viruses ist. Andererseits kann ich die Frage nach dem Warum und Wozu nicht beantworten. Sicher bin ich nicht der Einzige, dem das so geht. Wie gehen wir also mit dieser Situation um? Ich glaube, der beste Umgang mit dieser Situation ist, dass wir uns vor Augen führen, wie wir Gott kennengelernt haben und wie die Bibel Gottes Handeln beschreibt. Das kann dazu führen, dass es uns beruhigt, weil wir die Situation bei Gott in guten Händen wissen. Bestenfalls kann es dazu führen, dass es uns tröstet. Wie führt uns die Bibel also Gott vor Augen? Wie handelt Gott? Was kann uns daran trösten? Mir erscheinen dabei drei Dinge wichtig. Zunächst erscheint es mir wichtig, dass wir uns die Größe Gottes vor Augen führen. Die Größe Gottes können wir erkennen in seinem Handeln. Im ersten Moment ist das negativ, denn wir erkennen die Größe Gottes in seinem negativen Handeln. Er hat den Virus in die Welt gesetzt und damit auch unglaublich viel Leid bewirkt. Was ist das für ein Gott, der mit einem kleinen, für unser menschliches Auge nicht erkennbaren Virus die ganze Welt durchschütteln kann? Der Aufwand hierfür war für ihn unheimlich gering. Der Aufwand, etwas zurechtzubringen, ist für ihn aber ebenso gering. Der Hauptmann von Kapernaum hatte recht, als er sagte, Herr, sprich nur ein Wort, so wird dein Knecht gesund. Ein Wort reicht Gott, um etwas zurechtzubringen. Woran erkennen wir die Größe Gottes? Ich möchte das mal anhand von zwei Beispielen verdeutlichen. Das erste Beispiel ist die Sintflut. Wir erkennen die Größe Gottes einerseits darin, dass er die Sintflut geschaffen hat. Wir erkennen die Größe Gottes andererseits aber auch darin, dass er die Sintflut beendet hat und den Regenbogen als Erinnerung dafür geschaffen hat, nie mehr eine Sintflut kommen zu lassen. Das zweite Beispiel ist die Wüstenwanderung des Volkes Israel. Wir erkennen die Größe Gottes einerseits darin, dass er sein Volk in die Wüste geführt hat. Wir erkennen die Größe Gottes andererseits aber auch darin, dass er sein Volk aus der Wüste heraus in das verheißene Land geführt hat. Den ersten Teil hören wir immer nicht so gerne. Wir hören nicht gerne, dass Gott die Sintflut geschaffen hat und dass er in die Wüste geführt hat. Wir hören viel lieber, dass Gott die Sintflut beendet und dass er aus der Wüste ins gelobte Land geführt hat. Das entspricht vielmehr unserem Bild von einem liebenden, gnädigen und barmherzigen Gott. Und dieses Bild ist ja auch nicht falsch. Wir haben einen liebenden, gnädigen und barmherzigen Gott. Daran gibt es überhaupt nichts zu rütteln. Aber wenn wir die Größe Gottes nur auf seine Liebe, seine Gnade und seine Barmherzigkeit beziehen, ist unser Bild von der Größe Gottes unvollständig. Gottes Größe besteht auch darin, dass er sich nicht unbegrenzt auf der Nase herumtanzen lässt und dass er nicht alles mit sich machen lässt. Manchmal wundere ich mich, wie lange er sich auf der Nase herumtanzen lässt. Dann besteht die Größe Gottes wohl in seiner Geduld. Letztendlich ist Gottes Handeln aber immer darauf ausgerichtet, etwas zurechtzubringen. Letztendlich ist Gottes Handeln darauf ausgerichtet, die Sintflut zu beenden. Letztendlich ist Gottes Handeln darauf ausgerichtet, aus der Wüste herauszuführen. Letztendlich meint Gott es gut mit uns. Letztendlich ist Gottes Handeln immer von der Liebe bestimmt. Diese Erkenntnisse können uns in der Größe Gottes Trost finden lassen. Ein zweiter Gedanke zu der Frage, welche biblischen Erkenntnisse uns in der heutigen Zeit noch trösten können. Zeiten des Leidens sind in der Bibel immer begrenzte Zeiten. Ich komme nochmal auf meine beiden Beispiele von eben zurück. Die Sintflut dauerte gut 10 Monate. Die Zeit der Wüstenwanderung des Volkes Israels dauerte 40 Jahre. Auch andere Leidenszeiten, die sonst in der Bibel beschrieben werden, sind zeitlich begrenzt. Ich denke dabei insbesondere an die Leidenszeiten, die in der Offenbarung beschrieben werden. Dort werden schwierige Zeiten und dunkle Täler beschrieben. Zeiten des Leides sind aber immer begrenzte Zeiten. Leid ist kein Dauerzustand und erst recht kein endgültiger Zustand. Gott beendet das Leid immer nach einer vorübergehenden Zeit. Diese Zeiträume sind allerdings ganz unterschiedlich lang. Hierüber lässt sich keine allgemeine Aussage treffen. Auch das nach dem Turmbau zu Babel geschaffene Leid beendet Gott irgendwann wieder. Der Gegenpol zur Sprachverwirrung vom Turmbau zu Babel findet sich in der Pfingstgeschichte wieder. Als die Jünger, nachdem sie den Heiligen Geist an Pfingsten empfangen haben, anfangen zu predigen, wundern sich die Leute. In der Apostelgeschichte heißt es, sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Und dann wird aufgezählt, welche Volksgruppen sich gerade vor Ort befinden. Dann heißt es, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Zugegebenermaßen ist in diesem Fall der Zeitraum zwischen Beginn und Ende der Leidenszeit besonders lang. Allerdings ist auch der Leidensdruck in diesem Fall eher harmlos. Die Menschen sprechen unterschiedliche Sprachen und das ist ja relativ gut verkraftbar. Es kann uns trösten, dass Leidenszeiten immer begrenzte Zeiten sind. Auch daraus erkennen wir die Gnade und die Liebe Gottes. Ein dritter und letzter Gedanke. Es kann uns trösten, dass Gott unsere Not kennt. Für ihn ist unsere Not nicht Theorie. In Jesus Christus hat er die Leiden und Nöte dieser Welt am eigenen Leib zu spüren bekommen. Besonders deutlich wird das, wenn wir uns Jesu Todesursache mal vor Augen führen. Jesus ist am Kreuz erstickt. Menschen, die damals gekreuzigt wurden, da war Jesus ja kein Einzelfall, sind nicht verblutet oder sonst irgendwas. Der Tod am Kreuz war ein Tod durch Ersticken. Der Körper sackte immer weiter in sich zusammen. Der Gekreuzigte bekam immer schwerer Luft und erstickte irgendwann. Deshalb hat man es damals manchmal auch so gemacht, dass man Menschen, die gekreuzigt waren, die Beine gebrochen hat. Dann konnten sie sich mit den Beinen nicht mehr abstützen, um den Körper aufzurichten, um mehr Luft zu bekommen. Das hat man bei Jesus nicht gemacht. Seine rein körperliche Todesursache war aber wie bei den anderen Gekreuzigten auch, dass er erstickt ist. Wenn einer nachvollziehen kann, wie es den Menschen geht, die jetzt und in den letzten Wochen und Monaten in den Krankenhäusern auf den Intensivstationen lagen, dann ist das Jesus selbst. Er weiß, wie es ist, wenn man keine Luft mehr bekommt. Mit dem kleinen Unterschied, dass Jesus kein Beatmungsgerät zur Verfügung stand. Jesus kennt aber auch unsere Nöte und die Nöte der Menschen, die jetzt nicht krank geworden sind, die aber trotzdem leiden. Er weiß, wie es ist, wenn man sich einsam fühlt. Er weiß, wie es ist, wenn man nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Er weiß, wie es ist, wenn man sich von Gott verlassen fühlt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus kennt unsere Not und versteht sie deshalb gut. Wir dürfen zu ihm kommen und ihm unsere Not klagen. Gott hört unsere Not. Unser Leiden und unsere Not gehen nicht spurlos an ihm vorbei. Auch hier kann uns die Erkenntnis, dass wir einen gnädigen und liebenden Gott haben, trösten. Das Wissen, dass Gott unsere Not, unser Leiden, unsere Schmerzen aus eigenem Erleben kennt, kann uns sicher machen, dass dies alles nicht spurlos an ihm vorbeigeht. Die Geschichte vom Turmbau zu Babel lehrt uns, wie sehr uns Gott überlegen ist. Deshalb ist es auch klar, dass wir die Geschehnisse in dieser Welt nicht so sehr durchschauen, wie wir das gerne möchten. Die Größe Gottes soll uns keine Angst machen. Es soll uns vielmehr trösten, dass wir diesen starken Gott an unserer Seite haben. Dass es Zeiten des Leidens in dieser Welt gibt, soll uns nicht entmutigen. Es soll uns vielmehr trösten, dass diese Zeiten des Leidens immer begrenzte Zeiten sind. Dass wir in Not geraten, soll uns nicht verzagen lassen. Es soll uns vielmehr trösten, dass Gott unsere Nöte kennt. Amen. Ich lade ein, dass wir gemeinsam miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, lieber Herr Jesus Christus, lieber Heiliger Geist, du dreieiniger Gott, wir staunen immer wieder über deine Größe. Wir staunen über den Größenunterschied zwischen dir und uns. Danke, dass du uns immer wieder gnädig bist. Danke, dass Zeiten des Leidens begrenzte Zeiten sind. Danke, dass du unsere Nöte kennst und dass sie dir nicht egal sind. Wir bitten dich für die Menschen, die vom Coronavirus betroffen sind. Heile du sie und schenke du ihnen Gesundheit. Wir bitten dich für die Menschen, die in dieser Zeit besonders unter Einsamkeit leiden. Stell du ihnen Menschen an die Seite, die sie hilfreich unterstützen können. Wir bitten dich für die Menschen, die sich von dir verlassen fühlen. Lass du sie deine Nähe bitte besonders spüren. Geh du bitte mit jedem von uns durch die neue Woche, begleite du bitte jeden von uns an dem Platz, an den du ihn gestellt hast. Wir beten gemeinsam weiter das Gebet, das du, Herr, uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf über dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Beim nächsten Lied wollen wir die Kollekte einsammeln. Ach nee, das geht ja auch nicht. Es haben schon ein paar Leute für unsere ausfallenden Kollekte gespendet. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön. Für alle, die das noch tun wollen, da wäre ich sehr dankbar drüber, denn unsere Ausgaben setzen sich weiter fort. Die Kosten müssen trotzdem weiter getragen werden. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön für jede Spende. Das Spendenkonto finden Sie auf unserer Homepage oder auch im Rundbrief. Vielen Dank.
dass wir uns am nächsten Sonntag wieder treffen, auch wieder auf diese etwas ungewöhnliche Art und Weise. Nächsten Sonntag predigt dann unser Prediger Hartfried Böttcher. Ich wünsche Ihnen und euch einen schönen Sonntag und eine wirklich gesegnete Woche. Auf Wiedersehen.
Dieser Gottesdienst wurde für Sie aufgezeichnet von der Gemeinschaft Elmshorn im Verband der Gemeinschaften in der Evangelischen Kirche in Schleswig-Holstein e.V. Haben Sie Fragen oder Anregungen oder möchten Sie einen persönlichen Kontakt zu uns aufnehmen, dann schreiben Sie uns an elmshorn@vg-sh.de. Und nun, liebe Zuschauer, verabschieden wir uns ganz herzlich von Ihnen und wünschen Ihnen noch eine gesegnete Woche.